Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und heute bin ich mal wieder alleine. Das heißt, heute erzählt euch Sebastian mal wieder was vom Pferd. Wir haben es ja schon mal vor einiger Zeit getan, da waren Markus und Pascal nicht da. Jetzt sind die beide wieder im Urlaub, nicht gemeinsam, nur damit wir keine Gerüchte streuen. Und deswegen mache ich das alleine. Das Ganze wird euch natürlich trotzdem präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Und ja, ich hoffe, ihr habt jetzt auch mit mir alleine hier Spaß. Wie gesagt, einmal haben wir es ja schon ausprobiert und ich bin auch ein bisschen vorbereitet. Das Spannende ist aber, ich war vorhin kurz noch auf Instagram, als ich loslegen wollte und habe gesehen, es gibt jetzt erste Bilder zu The Long Walk. Also Francis Lawrence, der Typ, der ja die Hunger Games Fortsetzung gemacht hat, verfilmt jetzt den Roman von Stephen King von 1979, den er ja damals sogar noch unter seinem Pseudonym Richard Bachman veröffentlicht hatte. Und ich weiß nicht, ich bin auf diesen Roman gestoßen, da war ich vielleicht 15, 16, also genau in dem Alter, in dem auch die Protagonisten in diesem Buch sind. Und es hat mich so fasziniert und es hieß immer ganz, ganz häufig, dass dieser Roman irgendwie mal verfilmt werden soll. Dann hieß es aber gleichzeitig, ja, das kann man irgendwie nicht verfilmen, das ist alles irgendwie merkwürdig. Und jetzt ist es dann endlich doch soweit. Es hat wirklich, glaube ich, sehr, sehr lange gedauert, weil ich glaube, seit den 80er Jahren haben die schon irgendwie versucht, das irgendwie umzusetzen. Frank Darabont, derjenige, der ja die meisten guten Stephen King-Verfilmungen gemacht hat, unter anderem ja auch die Verurteilten, wollte das ja ursprünglich auch mal machen und hatte wohl auch ziemlich lange die Rechte, bis die dann doch weitergegeben wurden, weil er dann irgendwann zu dem Schluss kam, okay, das lässt sich doch irgendwie nicht machen, das geht nicht. Und jetzt kommt Francis Lawrence um die Ecke und verfilmt diese Story. Und bei Francis Lawrence bin ich mir halt nicht ganz so sicher, wie gut er das hinkriegt, weil ich bin jetzt nicht so der größte Fan von diesen Hunger Games Filmen gewesen. Aber so die ersten Bilder, die man jetzt so sieht, auch das Poster, das sieht schon sehr cool aus. Und ganz kurz für alle, die die Story vielleicht so gar nicht kennen, also das spielt in Amerika in einer nicht näher definierten Zukunft, wo es darum geht, dass es einen jährlichen Contest gibt, der dann auch im Fernsehen gezeigt wird und vor Publikum auch stattfindet, wo 100 junge Männer loslaufen ab einem bestimmten Punkt A und dann einfach quer durch die USA. Und die dürfen nicht langsamer werden als irgendwie so 6 Kilometer pro Stunde. Wenn sie das einmal machen, dann kriegen sie eine Verwarnung. Beim zweiten Mal kriegen sie auch noch eine Verwarnung. Und wenn du noch eine dritte Verwarnung kriegst, du glaube ich auch noch. Und wenn du es danach nicht schaffst, dann wirst du halt einfach eliminiert. Und es geht halt einfach darum, wer ist der Letzte? Und der kann sich dann auch wünschen, was immer er will. Also das ist dann vielleicht auch so der große Anreiz. Und die Hauptfigur im Roman ist dann Ray Garrity, der jetzt hier halt mit anderen diesen Lauf macht. Und ich fand ihn immer sehr spannend, weil Stephen King ist für mich einer, so wenn er was wirklich auch gut kann, neben dem Horror, sind es so diese zwischenmenschlichen Beziehungen. Und gerade diese Freundschaften, die da denn entstehen, sind sehr, sehr spannend. Und ich muss den auf jeden Fall nochmal lesen, weil es ist jetzt mittlerweile auch schon echt länger her. Aber ich habe den damals wirklich sehr, sehr gemocht und ich bin gespannt, wie das jetzt hier so wird. Zumal wir ja wirklich auch in einem guten Stephen King-Jahr sind, weil wir haben ja noch Mike Flanagan, der jetzt mit The Life of Chuck um die Ecke kommt. Und ich glaube, im November hat ja dann auch Edgar Wright sich The Running Man geschnappt mit Glenn Powell in der Hauptrolle. Und The Running Man ist ja auch so eine Geschichte, die Stephen King damals unter seinem Pseudonym Richard Bachman veröffentlicht hat. Auch eine sehr, sehr coole Story. Und es gibt ja den Arnie-Film. Ja, der ist halt Arnie-Film. Ne? Der macht Spaß, der ist lustig, aber hat so richtig mit dem Buch von King nichts zu tun. Deswegen bin ich sehr gespannt, was Edgar Wright daraus macht, weil das ist ja auch schon eine Weile her, dass wir von ihm was zu Gesicht bekommen haben. Das freut mich natürlich sehr. Deswegen, also Richard Bachman beziehungsweise The Long Walk habe ich so auf dem Schirm, freue ich mich sehr drauf. Aber Es gibt ja noch so ein paar andere Sachen, die ich jetzt in letzter Zeit geguckt habe und da wollte ich mal mit euch so ein bisschen drüber sprechen. An erster Stelle tatsächlich habe ich mir angeschaut Fist of the Warrior. Tony Jaa ist nämlich wieder zurück und der war bislang jetzt in letzter Zeit irgendwie immer nur in irgendwelchen Nebenrollen zu sehen bei The Expendables 4 und Fast and the Furious und sowas alles. Und ich mochte den damals sehr, als ich Revenge of the Warrior gesehen habe, wo er dann irgendwie seinen Elefanten befreien muss. Das fand ich sehr cool. Oder natürlich die ganze Ong Bak-Trilogie. Das hat schon was, weil Tony Jaa ist halt auch wirklich ein guter Martial-Arts-Kämpfer, der auch wirklich gerne zeigt, was er alles so drauf hat. Und jetzt kommt er hier mal wieder in so einer Hauptrolle zurück in Fist of the Warrior und spielt jetzt einen Typen, der seine Frau und seine Tochter verloren hat und er schwört jetzt natürlich Rache und muss jetzt herausfinden, wer dafür irgendwie verantwortlich gewesen ist und rutscht dabei in so eine sehr gefährliche Situation, weil hier zwei unterschiedliche Gangsterbosse sich auch noch gegenseitig bekriegen und dann wird's alles sehr, sehr blutig und das ist ein guter Film, wenn man sich nur die Actionsequenzen anschaut. Weil ich muss tatsächlich sagen, so von der Story her fand ich den jetzt nicht so aufregend. Aber das Problem ist halt, der Film zwingt dir diese Story so ein bisschen sehr auf. Weil Tony Jaa ist jetzt auch nicht mehr so der Jüngste. Und vielleicht ist das auch einfach so ein Punkt, wo er gesagt hat, ja, ich will schon noch, aber ich kann jetzt nicht mehr so viel und so ausdauernd wie früher machen. Deswegen lasst uns da mal noch so eine krasse Story irgendwie drumherum bauen. Und daran hapert es tatsächlich in meinen Augen so ein bisschen. So die Story zieht sich so. Das ist auch am Ende des Tages irgendwie was, was du schon tausendmal gesehen hast. Also ist jetzt auch nichts irgendwie großartig Neues, aber dafür fehlt mir denn so der gewisse Drive und es fängt halt wirklich gut an, weil du direkt am Anfang schon so eine schöne Prügelsequenz hast und das ist dann halt das, wo Fist of the Warrior wirklich wieder punkten kann. Also da macht er dann auch wirklich Spaß, wenn hier die Action losgeht, weil die schenken sich da ja auch nicht so, ne? Das ist schon ordentliches Gekloppe, aber man muss es halt auch irgendwie mögen und man muss so ein bisschen die Geduld auch dafür mitbringen, sich jetzt diesem Ganzen zu ergeben. Und ja, das ist dann wahrscheinlich wirklich nur sowas für die Hardcore-Tony Jaa-Fans unter euch. Für alle anderen, weiß ich nicht, vielleicht nicht unbedingt so der Fall, aber das ist ja sowieso gerade irgendwie so ein Punkt, ne? Also ich habe noch zwei Filme hier auf meiner Liste, die ich jetzt geguckt habe, bei denen ich gar nicht so sicher bin, so, ja, wie stehe ich denn jetzt dazu? Und eigentlich wären das sogar eher Filme, die man mal wirklich in der Runde diskutieren sollte. Aber ihr könnt gerne an leinwandliebertfilmstarts.de auch mal schreiben, wie ihr die fandet. Und zum einen habe ich da jetzt vor kurzem auch endlich mal Warfare nachgeholt. Den Film von Alex Garland, den er gemeinsam mit Ray Mendoza gemacht hat. Und Ray Mendoza ist ja, glaube ich, auch früher wirklich in seinem früheren Leben ein richtiger Navy SEAL gewesen. Der hat ja auch als militärischer Berater bei Alex Garland zur Seite gestanden, als der Civil War gedreht hat. Und da sind sie wohl ins Reden gekommen und Mendoza hat von so einem Ereignis erzählt, was ihm und seiner Einheit 2006 im Irakkrieg passiert ist. Und das wurde jetzt verfilmt, in Anführungszeichen. Und ich tue mich schwer, diesen Film als Film zu bezeichnen, weil es geht wirklich nur um eine einzige Kampfhandlung. Wir haben so ein Navy SEAL Team Alpha One, die jetzt halt 2006 da im Irak sich so ein Haus rauspicken, da die Familie ins Schlafzimmer chauffieren und dann sagen, okay, das ist jetzt hier unser Stützpunkt und hier überwachen wir jetzt alles. Und irgendwann werden die halt angegriffen und es wird sehr viel geballert, es wird sehr viel geschrien, Leute werden verletzt, Leute sterben und das ist der ganze Film. Und das war so ein bisschen für mich so dieser Punkt, ich habe den im Kino geguckt und mir gedacht so, ja, also technisch wahnsinnig gut, also vom Sounddesign, auch von der Kameraarbeit, wie die halt wirklich auch mitten im Geschehen ist. Man hat echt so das Gefühl, man ist so der, weiß ich nicht, zehnte Mann in dieser Gruppe und beobachtet das auch alles irgendwie. Und Natürlich hast du dann zusätzlich noch irgendwie die neuesten Stars in Hollywood, Will Poulter, Cosmo Jarvis aus Shogun, Kit Connor, Joseph Quinn, Noah Centineo, Michael Gandolfini, die hier alle irgendwie mitspielen und das auch alles gut machen. Und es ist auch ein wirklich sehr, sehr authentischer, sehr, sehr heftiger Film oder eher eine Momentaufnahme, weil man hat schon das Gefühl, in jedem anderen Kriegsfilm wäre das halt eine Sequenz von 15 Minuten. Hier kriegen wir das jetzt so als 90 Minuten zu Gesicht. Und ja, es ist, erzählt halt einfach irgendwie keine Geschichte. Es ist authentisch ohne Ende, sogar der Anfang. Und ich glaube, ich habe das hier im Podcast ja auch schon mal erzählt, weil am Anfang hören die oder sehen die ein Musikvideo, hier Eric Price mit den ganzen Damen, die Yoga und Aerobic irgendwie machen und die Kamera ist immer richtig schön dran und ich weiß noch, als ich bei der Bundeswehr war, wir hatten auch irgendwie so einen 2 Wochen Einsatz irgendwo in Dänemark und durften dann die letzte Nacht in so einem Offiziersheim pennen, nachdem wir 2 Wochen lang nur in Zelten geschlafen hatten. Und da lief dann auch dieser besagte Musikclip und wir haben den geguckt und wir waren ganz fasziniert und wir haben dabei nicht mal mitbekommen, dass zum Appell gerufen wurde, weswegen wir dann noch Anschiss bekommen haben und genauso fängt dieser Film ja auch an und das, da habe ich schon gemerkt, ja okay, ich kann meine Zeit beim Militär natürlich nicht mit dem hier vergleichen, aber zumindest so gewisse Grundsätze sind dann doch wirklich schon sehr, sehr authentisch. Aber wie gesagt, ansonsten ist es halt für mich mehr so eine Momentaufnahme, bei der ich gar nicht so richtig das Gefühl hatte, was will mir dieser Film jetzt eigentlich sagen? Also, weil bei Civil War fand ich es ja irgendwie ganz spannend, dass Alex Garland ja eigentlich keine richtige Position einnimmt, weil er sagt, okay, dieser Bürgerkrieg jetzt hier läuft schon so lange und die Leute wissen gar nicht mehr so richtig, wer überhaupt ihr Feind ist, weil es mit der Zeit einfach komplett verwässert und man gefühlt nur noch kämpft, weil man nichts anderes mehr kennt. Und da fand ich es spannend. Hier jetzt bei Warfare hatte ich so ein bisschen das Gefühl, also da hätte man schon doch deutlich mehr noch aus dieser ganzen Story machen können. So ist es halt wirklich einfach nur so der Beweis, ja, wir können richtig krasse Kriegsaction inszenieren, bei der man das Gefühl hat, das ist gerade echt. Das ist, am besten haben die es einfach mit Bodycams gedreht und dieses Material so Found-Footage-mäßig einfach zusammengeschnitten. Also schon ein spannender Film, also auch interessant zu schauen. Und ich glaube, einer, der wirklich viel für Diskussion sorgen wird. Und das ist natürlich dann auch irgendwo spannend, weil man dann wirklich über diesen Film viel reden kann. Und das ist natürlich so ein Punkt, sollte man auf jeden Fall machen, gerade wenn man sich den irgendwie mal anschaut. Das ist schon sehr, sehr interessant. Und interessant ist jetzt hier mein Stichwort zum nächsten Film, der mich auch irgendwie irritiert zurückgelassen hat, nämlich Death of a Unicorn. A24, das Studio, hat jetzt mal so eine Horrorkomödie gemacht mit Paul Rudd, mit Jenna Ortega, mit Richard E. Grant, mit Will Poulter und Tia Leoni und noch ganz vielen anderen Leuten. Und es ist halt wirklich auch genau das, was im Titel steht. Wir haben Paul Rudd, der jetzt hier Elliot spielt, der gemeinsam mit seiner Tochter Ridley so ein Wochenende bei seinem Chef verbringen muss, weil die da irgendwelche Sachen zu klären haben und sein Boss wohnt sehr abgelegen in so einer Art Naturschutzgebiet und ja, auf dem Weg dahin fahren sie ein merkwürdiges Wesen tot und das ist tatsächlich ein Einhorn. Und sie nehmen das mit, weil sie wissen nicht so richtig, was sie damit machen sollen. Und gleichzeitig, wenn Ridley irgendwie dieses Horn anfasst, dann bekommt sie merkwürdige Visionen vom Kosmos, vom Urknall, von ich weiß nicht, was da alles noch war. Und ja, dann geht's halt los, weil irgendwann kommt noch ein weiteres Einhorn und sorgt für sehr viel Stress, weil man hier offensichtlich sein Junges ein bisschen kaputt gemacht hat. Und das ist halt so die Prämisse. Und es ist ja irgendwie auch eine nette Prämisse, wo man sich denkt, okay, der Pitch ist einfach, ja, wir sehen Einhörner immer als so süße, lustige Wesen an. Keine Ahnung, gut, lustig vielleicht nicht, aber süße und fantastische Wesen. Und was wäre, wenn die jetzt halt einfach mal Monster wären? Und das macht der Film, finde ich, ganz interessant, weil irgendwann wird natürlich so ein bisschen über die Origin-Story von Einhörnern im Allgemeinen berichtet und dann schrubbt man das ja auch so ein bisschen gegen die üblichen Klischees, wenn es um Einhörner geht. Das ist alles eine nette Idee. Und wenn wir dann auch so zu dieser Monster-Action kommen, dann macht das hier auch wirklich Spaß, zumal das CGI selbst für so einen relativ günstig produzierten Film, der hat nur irgendwie 15 Millionen Dollar gekostet, sieht echt gut aus. Und man macht das natürlich auch viel so, dass es eher nachts passiert, dass man das Einhorn anfänglich auch gar nicht so richtig sieht, so ein bisschen der weiße Hai mäßig, weil wir müssen ja mit dem Budget haushalten. Und so die Sachen funktionieren, die Effekte sind gut und die Kills machen auch irgendwo Spaß. Aber das Ding ist, ich hatte hier so das Problem, was ich gefühlt mit jedem größeren Monsterfilm habe, man versucht sich dann halt sehr, sehr stark auch noch irgendwie um die Figuren zu kümmern. Und das Ding ist, du hast ja Leute wie Paul Rudd, Will Poulter, Jenna Ortega, Richard E. Grant. Aber ich muss gestehen, die Figuren hätten mir nicht egaler sein können. Also da wird halt hier auch so versucht, irgendwie so sehr merkwürdige, skurrile Charaktere aufeinander prallen zu lassen. Aber so richtig funktioniert das nicht. Der Einzige, der wirklich gut in diesem Film ist, ist Will Poulter, der hier wirklich einen raushaut, wo du dir denkst, okay, der Junge hatte richtig Spaß. Bei Paul Rudd war ich erstaunt, weil er spielt hier tatsächlich mal nicht das, was man eigentlich von ihm kennt, halt so irgendwie den netten Sympathen. Nee, er ist hier schon auch irgendwo so ein bisschen so ein Arschloch, aber ich weiß nicht, ob es einfach nur meine Einstellung in Bezug auf Paul Rudd ist, aber in meinen Augen hat es nicht so wirklich gepasst. Und dann haben wir halt auch Jenna Ortega, die spielt halt so gefühlt das, was sie immer spielt, gerade wenn wir auch Richtung Wednesday gucken. Und deren Dynamik hat für mich auch nicht so wirklich funktioniert. Also ja, es soll alles ein bisschen komplizierter sein, aber da hat mir so ein bisschen Futter gefehlt, weil die beiden kommen auch nie richtig irgendwie zu Potte. Und das fand ich dann einfach, ehrlich gesagt, ein bisschen langweilig. Und der Film ist dann in meinen Augen auch viel zu lang gewesen für das, was er am Ende des Tages erzählen möchte. Und da denke ich mir immer, okay, kommt schon. Also, wenn ich einen Monsterfilm sehen will, dann will ich vor allen Dingen die Monster haben und nicht irgendwie noch große tragische Momente von irgendwelchen Charakteren. Ich finde, der einzige Film, der das in letzter Zeit wirklich gut hingekriegt hat, war Godzilla Minus One. Weil da war sowohl die Monster-Action grandios, als auch die Story, die sich da drumherum entwickelt hat, weil wir diesen Kamikaze-Piloten hatten, der mit super schweren Schuldgefühlen jetzt nach Hause kommt, weil er von seiner Truppe da überlebt hat, und dann kommt halt auf einmal Godzilla ins Spiel und sowas alles. Das hat Spaß gemacht. Das war wirklich so Godzilla, wie man ihn gerne mag, und ein zweiter Teil ist ja jetzt auch schon in Arbeit und soll wohl ja auch eine direkte Fortsetzung sein, worauf ich schon wirklich sehr, sehr Bock habe. Bin ja ein großer Godzilla-Fan und Monster-Fan, und deswegen hoffe ich einfach mal, dass die das da gut machen. Aber sowas wie Death of a Unicorn, ja, weiß ich nicht. Also der wurde ja auch nicht so gut aufgenommen, gerade in den USA, was die Kritiken angeht. Ich weiß auch nicht, ob der hier jetzt so bei uns durch die Decke gehen wird. Vielleicht wird der nochmal so Revival haben, wenn er im Heimkino startet. Aber so muss ich tatsächlich gestehen, war jetzt nicht so unbedingt mein Fall. Und ja, das ist es halt so, ne? Das waren so die letzten größeren Filme, die ich geschaut habe. Was ich ja auch lustig finde, weil wir haben ja letzte Woche noch über Thunderbolts Sternchen gesprochen. Und für alle, die den Film schon gesehen haben, gut, dass ihr es jetzt schon getan habt, weil Marvel geht da ja jetzt echt aggressiver vor, was das Marketing angeht, und hat jetzt schon enthüllt auf neuen Postern, wie der wahre Name der Thunderbolts ist, was ja in diesem Sternchen schon impliziert war, dass da irgendwie noch eine Fußnote kommt und dieser Name sich jetzt hier ändert. Und ja, jetzt haben wir das. Und man fragt sich natürlich so ein bisschen, okay, warum machen die das jetzt? Und ja, vermutlich will man mit diesem neuen Titel jetzt irgendwie die Leute nochmal animieren, ins Kino zu gehen, weil vielleicht unter dem Titel Thunderbolts es nicht ganz so gut funktioniert hat. Also es ist jetzt auch nicht so der krasse Flop, aber ich meine gelesen zu haben, dass der sogar noch hinter Captain America 4 gestartet ist, was natürlich schon echt bitter ist, weil Captain America 4 war halt auch, finde ich persönlich, kein guter Film. Hier jetzt mit Thunderbolts haben wir auf jeden Fall einen guten Film und hey, wenn am Ende tatsächlich mehr Leute des neuen Titels wegen in die Kinos gehen, immer gerne, aber ich hatte das bei mir auf Instagram geteilt und so die Reaktionen waren so, oh verdammt, ich habe den Film noch nicht gesehen und jetzt weiß ich schon diese eine krasse Sache, weil selbst wir haben das ja in unserem Podcast in den Spoiler-Teil gepackt und ich finde, das ist auch irgendwo so ein bisschen so ein Spoiler. Jetzt kann man da natürlich auch wieder drüber diskutieren. Ist das von Anfang an auch schon so geplant gewesen, dass man schon 3 Tage, nachdem der Film im Kino landet, jetzt diesen neuen Titel veröffentlicht? Oder ist das wirklich der Versuch der Schadensbegrenzung, um mehr Tickets reinzukriegen, weil man jetzt hier ein ganz bestimmtes Schlagwort natürlich im Titel hat, was vielleicht mehr die Leute anfixen könnte. Ich weiß es nicht. Ich kann euch trotzdem nur empfehlen, selbst wenn ihr diesen neuen Titel jetzt schon gesehen habt. Ja, es ist ein Spoiler. Es ist jetzt aber auch nicht so der krasseste Spoiler, weil das ist so eine Geschichte, die kommt ganz zum Schluss, wirklich in den letzten 5 Minuten irgendwie wird die wichtig und ansonsten ist es eigentlich auch irrelevant, ob man diesen neuen Titel jetzt weiß oder nicht. Also von daher schaut euch den Film ruhig trotzdem an, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, weil Thunderbolts war wirklich mal so eine Sache, die ich sehr, sehr mochte und sehr, sehr mögen tue ich auch eine Serie, die ich euch irgendwie so ein bisschen noch mehr hier ans Herz legen will. Und ich weiß, Serien sind ja eigentlich so das Stichwort für unsere Kollegen vom Moviepilot mit Streamgestöber. Da könnt ihr natürlich auch immer reinhören. Und ich weiß gar nicht, ob die über diese Serie schon gesprochen haben, aber ich finde sie ja wirklich grandios, nämlich The Studio. Ist jetzt auch wieder eine Apple TV Plus Serie, also da braucht ihr den Apfel, um das irgendwie gucken zu können, aber die kann ich euch wirklich noch wärmstens empfehlen. Ist wieder so eine Produktion von Seth Rogen und Evan Goldberg, die ja sowieso mittlerweile echt ein gutes Team geworden sind. Die haben ja auch Preacher gemacht, die sind ja zumindest auch als Produzenten bei The Boys mit dabei. Die haben noch hier Future Man gemacht mit Josh Hutcherson, auch eine sehr, sehr unterhaltsame Sci-Fi-Comedy-Serie, die ich euch wirklich empfehlen kann. Aber The Studio ist jetzt halt einfach so der Blick hinter die Kulissen eines fiktiven Filmstudios. Und Seth Rogen spielt hier selbst auch die Hauptrolle eines Produzenten, der jetzt in eine leitende Position kommt und hier halt versucht, so seine Filme an den Mann zu bringen. Und sein Studio ist halt eigentlich mehr dafür bekannt, dass sie so Mainstream-Blockbuster-Franchise-Gedöns machen und er ist aber natürlich immer, er will richtigen Film machen, er will Arthouse machen, er will den Leuten zeigen, was Kino noch sein kann und das ist sehr selbstironisch. Die haben auch erstaunlich viele und sehr, sehr krasse Cameos, also in der ersten Folge allein hast du Martin Scorsese und Charlize Theron und noch ein paar andere mit drin und in jeder Episode ist es eigentlich so. Das ist echt sehr, sehr spannend und ich kann jetzt nicht einschätzen, wie realistisch das alles ist, aber so von allem, was man bisher so über das Studiosystem, über Hollywood gelesen hat, sind die da schon sehr nah an dem dran, was hier wahrscheinlich wirklich einfach Alltag ist für die Leute, die da in Hollywood arbeiten und sich mit all dem irgendwie beschäftigen müssen. Also das ist sehr, sehr cool gemacht. Gleichzeitig muss ich vielleicht aber auch als Warnung hinzugeben, es ist eine sehr, sehr hektische Serie. Also wirklich sehr, sehr wild. Es ist fast immer ein One-Take, also ohne, dass irgendwie größere Schnitte passieren, was auch im Behind-the-Scenes-Material immer sehr, sehr cool aussieht. Das kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Es gibt hier natürlich Schnitte. Es ist jetzt nicht Adolescence bei Netflix, wo sie ja wirklich jede Episode komplett ohne Schnitt gedreht haben. Es gibt hier immer mal so nach 10 Minuten einen Cut oder so und dann ist man am nächsten Tag oder so. Also sowas machen sie dann schon noch. es ist trotzdem sehr, sehr spannend. Dann hast du so diese ganze Zeit so ein Jazzmusik oder so Whiplash-Musik, so immer Trommeln und es ist immer ganz schnell. Die Musik treibt die Handlung irgendwie immer noch weiter voran und du bist selber am Ende so total gestresst, weil es irgendwie nie aufhört und du selten so einen Moment hast, wo du mal eine Pause einlegen kannst, wo du mal durchatmen kannst. Es kommt immer dann gefühlt erst dann, wenn der Abspann läuft so und dann lehnst du dich zurück und denkst dir so, okay, ja, krass. Jetzt kann ich mal hier das, was ich gesehen habe, wirklich in Ruhe verarbeiten. Aber es ist sehr gut. Es ist sehr gut geschrieben. Wir haben tolle Schauspieler, die das ja auch alles grandios gut umsetzen. Technisch ist es einwandfrei. Also das Studio kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Und weil wir ja hier ein bisschen was vom Pferd erzählen, erzähle ich euch ja auch jetzt was von einem Spiel. Einem Game, das ich wirklich nur jedem empfehlen kann. Und zwar Indiana Jones and the Great Circle oder ich glaube Indiana Jones und der große Kreis, ich weiß gar nicht, wie er auf Deutsch heißt, aber das neue Indiana Jones Spiel, das ja letztes Jahr schon für Xbox rausgekommen ist, jetzt im April wurde es dann auch für PlayStation 5 veröffentlicht, da habe ich es mir dann endlich geholt, weil ich bin ein großer Indie-Fan, wer mir hier schon häufig zugehört hat, weiß das ja auch, dass ich großer Indie-Fan bin, also sogar noch mehr als Star Wars, ne? Aber ich habe da schon zu häufig drüber gesprochen, habe alle Bücher damals gelesen, die es irgendwie zu Indiana Jones gab, die ganzen Spiele, Fate of Atlantis ist für mich immer noch so das Ding, wo ich mir denke, das hätte Indiana Jones 4 sein müssen, weil es einfach schon die perfekte Story gibt und dann hätten wir auch nichts mit Aliens gehabt oder sonst irgendwelchem Kram. Nein, dann wäre es Atlantis gewesen. So, und jetzt haben wir aber lange irgendwie warten müssen und jetzt gibt es halt Indiana Jones and the Great Circle. Und es geht irgendwie darum, dass alle großen historischen Plätze auf der Erde eigentlich so verbunden sind, dass sie einen Kreis bilden. Und es gibt an jedem dieser Orte gibt es einen mysteriösen Stein. Und wenn man irgendwie alle Steine gesammelt hat, dann passiert das so ein bisschen Dragon Ball mäßig. So, finde alle 7 Dragon Balls und dann kannst du den Drachen rufen und dir was wünschen. Und hier weiß man halt nicht, was so richtig passiert, wenn man alle Steine denn zusammengesammelt hat. Aber Dr. Indiana Jones muss hier natürlich ran. Das Ganze spielt auch so zwischen Indie 1 und Indie 3, weil Indie 2 spielt ja sogar noch vor den Ereignissen von Indiana Jones 1. Das ist ja eigentlich so gesehen ein Prequel. Und ja, das heißt, wir haben es hier natürlich auch mit bösen Nazis zu tun, so wie man das aus Indiana Jones kennt. Gegen die musste er ja schon kämpfen, um die Bundeslade zu retten, um den Heiligen Gral zu retten. Und hier muss er jetzt halt irgendwie das Geheimnis des großen Kreises aufklären. Und storytechnisch grandios. Macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Ist auch wirklich sehr, sehr schön in der Tradition der alten Indiana Jones Filme. Da haben die sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Sogar am Anfang der Prolog des Spiels ist die Intro-Sequenz aus Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes. Also die ganze Geschichte mit der Kugel und dem goldenen Idol, das man sich da schnappen muss. Bis ich dann herausstelle, ist nur ein Traum, den er jetzt hier irgendwie nochmal hatte und das Revue passieren ließ. Aber das ist toll gemacht und da merkt man halt auch, mit wie viel Liebe fürs Detail die diese Welten hier aufbauen lassen. Aber es ist dann trotzdem wirklich ein sehr, sehr eigenständiges Ding, das also bombastisch aussieht. Also man ist irgendwie im Vatikan, man ist in Ägypten, man ist irgendwo noch im Dschungel und ich will auch nicht zu viel verraten, aber es sind wirklich auch sehr, sehr spannende und sehr, sehr unterschiedliche Szenarien. Es gibt einen guten Mix aus Action und Rätseln, wobei sogar der Fokus mehr auf den Rätseln liegt, weil die Action kannst du theoretisch, wenn du willst, sehr, sehr gut umgehen. Zum einen, indem du dich durch die Gegend schleichst, zum anderen, indem du irgendwo Kleidungsstücke findest und dich einfach verkleidest. Und dann trägst du halt eine Wehrmachtsuniform oder du trägst irgendwie irgendwie was anderes, so dass die Leute dich dann nicht unbedingt als Indiana Jones wahrnehmen. Und damit kannst du dich dann auch gut durch einige Passagen in diesem Spiel sneaken, ohne dass du groß auffällst. Es gibt dann trotzdem immer noch wieder Leute, die sich dann wundern und sagen, hä, der sieht aber komisch aus. Die Uniform ist aber ganz schön schmutzig. Ich muss mir diesen Typen mal näher anschauen. Und dann sollte man möglichst schnell wegrennen, um nicht in Gefahr zu kommen. Aber ansonsten kann man viel von der Action auch umgehen. Du kannst auch einfach hier loslegen und dann zusehen, wie du damit klarkommst, weil ja, man hat seinen Revolver, man hat die Peitsche. Die Peitsche kann man auch ständig benutzen und man hat seine Fäuste, was natürlich, wenn mehrere Leute da sind, irgendwann echt auch zu einem Problem wird. Aber Fokus sind wirklich die Rätsel. Und die Rätsel machen Spaß. Ist jetzt auch nicht super kompliziert, mit diesen Rätseln klarzukommen. Aber es ist sehr natürlich in das Spiel eingebaut. Du hast wirklich das Gefühl, du bist jetzt so ein bisschen Indiana Jones und musst dir Rätsel lösen, geheime Fallen deaktivieren und geheime Räume finden und sowas alles. Das macht Spaß. Das macht wirklich Spaß und es hat halt eine tolle Story. Troy Baker, der hier den Indiana Jones spricht und spielt, kriegt es auch wahnsinnig, wahnsinnig gut hin, die Stimme von Harrison Ford nachzumachen. Das ist unglaublich. Es gibt für mich zwei minimal kleine Minuspunkte. Das ist zum einen die Tatsache, dass es hier halt so ein First-Person-Game ist. Ne? Und ich bin da immer nicht so unbedingt Fan von. Ich spiele es natürlich auch in First-Person, wenn es nicht anders geht. Ich meine, die Fallout-Reihe habe ich auch gezockt. Das sind ja auch alles First-Person-Shooter gewesen. Ich habe jetzt zuletzt auch Cyberpunk 2077 gezockt. Auch ein super Spiel, auch sehr cinematisch, sehr, sehr aufregend. Kann man wirklich auch nur empfehlen. Gerade jetzt, wo sie alles ja irgendwie gefixt haben. Das ist ja damals, als es rausgekommen ist, ziemlich kaputt gewesen. Jetzt funktioniert hier wirklich alles. Aber es ist halt trotzdem so ein Punkt, wo ich mir denke, ich will Indiana Jones sehen, ich will den Hut sehen, die Lederjacke sehen, ich will das alles irgendwie vor meinen Augen haben. Und so mit diesem First Person wollen sie dir natürlich so ein bisschen mehr dieses immersive Gefühl geben, du bist jetzt Indiana Jones und du erledigst hier die bösen Nazis und löst die Rätsel und rettest die Welt. Und ja, trotzdem, also manchmal hätte ich es mir dann eher doch in Third Person gewünscht. Und tatsächlich, es ist ein bisschen kurz. Also ich habe insgesamt 20 Stunden gebraucht, was natürlich trotzdem auch echt viel ist. Aber ich war halt einfach so gebannt von dieser Story, dass ich mir schon gerne mehr gewünscht hätte. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen, wenn du nach 20 Stunden sagst, so okay, Mensch, ich hätte jetzt noch gerne irgendwie 10 Stunden weitergezockt oder so. Aber wer weiß, vielleicht gibt es einen nächsten Teil, einen zweiten Teil. Ich würde mich da auf jeden Fall echt sehr freuen, weil wenn ich mir so anschaue, was wir so an filmischen Fortsetzungen hatten, und ich meine, ich mochte ja auch hier das Rad des Schicksals irgendwo ganz gerne, auch wenn das jetzt natürlich auch nicht so der Über-Indiana-Jones-Film ist, aber hat mir immer noch besser gefallen als Indy 4, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ihr könnt mir gerne schreiben an leinwandliebertfilmstarts.de, ob ihr das anders seht. Aber mit The Great Circle haben wir jetzt so eine Fortsetzung, die es wirklich auch wert ist und die würdig ist und die mit dem Material, was Spielberg und Co. da vorgegeben haben, auch sehr, sehr gut umgehen. Also das macht wirklich Spaß, gerade auch was die Story angeht. Unglaublich gut, da merkst du halt wieder, okay, die Entwickler waren große, große Indie-Fans und die haben hier alles gegeben, um dieser Figur, diesem Franchise so gerecht wie möglich zu werden. Und das haben sie unglaublich gut hinbekommen. Und wenn ich schon bei Fanprojekten bin, dann muss ich nochmal einen kleinen Hinweis machen, weil die Herrschaften haben uns eine Mail an leinwandliebe@filmstarts.de geschickt. Es gibt ja da draußen, viele von euch haben ihn vielleicht schon gesehen, einige vielleicht noch nicht. Ich packe ihn nachher mal auch in die Shownotes. Es gibt ja den Mad Max Fanfilm Hope and Glory, der ja so ein bisschen als Prequel zu Mad Max Fury Road dienen soll. Und es hat ein sehr, sehr ambitioniertes, sehr begeistertes Team hier aus Deutschland gemacht. Die haben den Film wirklich auch selbst finanziert. Die haben da sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viel harte Arbeit und Zeit investiert, um das alles so krass wie möglich aussehen zu lassen. Und wie gesagt, ihr könnt den Film mittlerweile auch ja kostenlos bei YouTube schauen. Der ist wirklich fantastisch. Und ich bin ja immer Fan von solchen Fanprojekten, weil man da dann wirklich nochmal merkt, so wie viel Liebe denn doch drinsteckt und was Fans auf die Beine stellen können, selbst mit so kleineren Mitteln so. Und auch dieser Fanfilm ist so entstanden und mittlerweile gibt es jetzt auch so eine sehr, sehr interessante Behind-the-Scenes-Doku, da habe ich gestern auch mal reingeschaut. Das ist faszinierend, also zumindest für mich faszinierend, weil ich mag so diese Blicke hinter die Kulissen, um einfach auch zu sehen, ey, boah, ja, der fertige Film, das sieht alles toll und super aus, aber wenn man dann so die Geschichten vom Set hört und auch sieht, mit welchen Widrigkeiten die zu kämpfen hatten, dann ist es schon immer nochmal ein ganz, ganz anderes Level. So, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Unterstützt die Leute gerne, indem ihr einfach auf den Link klickt und das Video guckt. Also ihr müsst da nichts bezahlen oder sowas. Es ist einfach nur ein sehr faszinierender Film, halt von Fans für Fans. Und ich weiß, ich habe die bei zwei Möglichkeiten im Kino gesehen. Also einmal hatten sie den Film tatsächlich so als kleine Premiere bei uns hier in Berlin gezeigt und dann irgendwie ein paar Monate später nochmal im Zusammenhang mit einem Screening von Mad Max Fury Road. Und dann lief halt im Vorfeld der Film. Und ich glaube, bei beiden Events wurden die Macher halt auch gefragt, ob George Miller den Film schon gesehen hätte. Und sie meinten, ja, wir haben ihm das auf jeden Fall auch geschickt, aber noch keine Rückmeldung bekommen. Und ich wäre ja mal echt gespannt, so zu hören, was so ein George Miller dazu sagt. Aber wahrscheinlich ist er einfach noch nicht dazu gekommen. Vielleicht muss er auch noch so ein bisschen den Schmerz verarbeiten, dass Furiosa ja dann doch irgendwie einer der größeren Flop-Filme des letzten Jahres gewesen ist. Was auch wirklich schade ist, aber gut, das ist halt das Ding so, ne? Manchmal ist es dann, vielleicht war einfach auch die Zeit zu lang, dass mal wieder irgendwie was von Mad Max gekommen ist. Vielleicht war auch der Fokus auf Mad Max nicht da, weil wir ja jetzt eher die Story von Furiosa hatten. Ich fand den Film gut. Also es war jetzt auch nicht so das Meisterwerk, aber gerade was die Action angeht, was George Miller da rausballert, das ist schon immer echt sehr, sehr beeindruckend. So, ich weiß jetzt gar nicht, muss mal gucken. Oh, wir haben schon fast 40 Minuten voll. Ich hoffe, ihr seid immer noch am Start, weil diese Ausgabe hier, wo ich euch irgendwas vom Pferd erzähle, da rede ich ja auch mal so ein bisschen über Bücher. Weil ich habe in der letzten Ausgabe, die es dazu gab, in der ersten Ausgabe dazu auch so zwei Bücher, glaube ich, vorgestellt, die ich zum damaligen Zeitpunkt gelesen hatte. Und habe sogar auch Post bekommen von einer Zuhörerin, die meinte, oh, mega geil, ich habe die Bücher auch gelesen, die waren wirklich super, könnt ihr mehr solcher Buchempfehlungen machen. Und deswegen habe ich jetzt auch nochmal drei Bücher für euch mitgebracht, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Das erste Buch heißt Henae, seltsame Bilder von Uketsu. Und das ist sehr, sehr spannend. Da bin ich mal wieder so ein bisschen auf den Instagram-Algorithmus reingefallen, weil natürlich werden mir da auf Instagram dann auch viele Bücher vorgeschlagen. Und da tauchte dann dieses Buch auf und es wurde beschrieben als, oh, das ist mal was ganz anderes, was ganz Besonderes und gerade Krimi-Fans sollten das sich anschauen und lesen. Und jetzt muss ich gestehen, ich bin eigentlich kein wirklich großer Krimi-Fan. Das liegt in unserer Familie mehr bei meiner Mama. Ich bin mehr so Sci-Fi, Fantasy, Horror, Klassiker, Dramen, irgendwie sowas, Thriller von mir aus auch gerne. Aber so rein klassische Krimis, damit lockst du mich gar nicht mal so unbedingt. Und hier war ich dann aber doch irgendwie fasziniert, weil es ein japanischer Autor, der in Japan gleichzeitig auch ein sehr, sehr erfolgreicher YouTuber ist, von dem man aber gar nicht weiß, was er denn ist, weil diese Person versteckt sich hinter einer Maske und einem schwarzen Anzug, so dass man auch Geschlecht nicht identifizieren kann und geht halt unter diesem Künstlernamen Uketsu daher und hat halt dieses Buch geschrieben. Und das ist sehr, sehr faszinierend, weil es geht um es geht immer irgendwie um Mordfälle. Und es fängt, jetzt muss ich kurz zurückdenken, weil es ist leider tatsächlich doch schon so ein klein bisschen her, dass ich den gelesen habe. Aber wir haben den Mord, Moment, ich muss jetzt hier mal ganz kurz an meinem Computer tippen, was ich normalerweise nie tun würde, weil, warte mal, jetzt. Natürlich ist dieser Titel auch so merkwürdig, dass man ihn gar nicht so häufig zu Gesicht bekommt. Augenblick. Sorry, Leute. Das hier ist jetzt wirklich mal Uketsu. So, plupp. Ich bin nicht mal gut vorbereitet. Ist unmöglich. So, was haben wir denn jetzt hier? Na toll. Also es gibt hier gar nicht so, also es ist auch schwierig bei dem Buch jetzt wirklich so eine Inhaltsangabe zu geben, weil wir haben halt irgendwie sehr merkwürdige Bilder. Also es geht tatsächlich auch, weil dieser Name seltsame Bilder ist ja auch da und es gibt halt am Anfang zwei Studenten, die irgend so einen alten Block finden mit Bildern und in dem Block geht es um einen jungen Mann, der sich irgendwie wahnsinnig freut, weil er jetzt Vater wird und irgendwann hört er aber auf, diesen Block zu führen und als er dann irgendwann so einen letzten Blogbeitrag irgendwie veröffentlicht, dann hört halt alles auf. So. Und diese beiden Studenten finden jetzt aber irgendwie so einen Zusammenhang heraus und irgendwie sind diese Bilder, die da auch gepostet wurden, wenn man die zusammenstellt, dann ergeben die eine merkwürdige Botschaft und daraus ergibt sich dann, dass da wohl irgendwo ein Mord passiert ist. Und das ist so ein Kapitel. Dann kommt das nächste Kapitel, wo es um eine alleinerziehende Mutter und ihren Sohn geht und die Mutter wird irgendwie zum Kindergarten gerufen, weil der Junge so ein komisches Bild von zu Hause gemalt hat und alle sind ein bisschen irritiert, weil das Bild sieht so ein bisschen danach aus, als wenn es irgendwie auch zu Hause irgendwie was im Argen legen würde und ja, das muss dann natürlich auch aufgeklärt werden und sowas alles und dann gibt's noch die dritte Story rund um einen Kunstlehrer, der kurz vor seinem Mord noch ein kleines Bild auf so einen Kassenzettel gekritzelt hat und du denkst immer, es sind alles nur so Kurzgeschichten und Uketsu hat auch diese Bilder, die dann hier eine Rolle spielen, selbst gemalt, die sieht man auch im Buch und kann dann quasi selber schön anhand dieser Bilder miträtseln, bis einem dann am Ende auch erklärt wird, wie das alles so zusammenhängt. Und das Spannende ist dann aber auch, jedes Mal, wenn so ein neues Kapitel anfängt, da hast du das Gefühl, okay, das hat jetzt mit dem davor überhaupt nichts zu tun. Und dann liest du weiter und du liest weiter und du liest weiter und irgendwann kommt halt auch so ein bisschen diese Auflösung und du merkst, oh krass, das hat ja doch was damit zu tun. Und dann merkst du irgendwann im Verlaufe dieses Buches, das hängt alles miteinander zusammen, obwohl jedes größere Kapitel sich immer anfühlt, als wenn es eine neue eigenständige Story wäre, wird es wieder darauf zurückgebracht, dass es doch mit dem zusammenhängt, was ganz am Anfang passiert ist. Also alles ist am Ende irgendwie auf diese Story mit den beiden Studenten auch zurückzuführen und das ist wirklich super. Also hat wirklich Spaß gemacht, habe ich auch relativ schnell durchgelesen, weil man auch sehr, sehr fixiert ist, denn so das Rätsel dieser seltsamen Bilder herauszufinden. Und da muss ich wirklich sagen, das ist schon mal ein bisschen was Eigensinnigeres, hatte ich jetzt so in dem Sinne auch noch nie, kann ich wirklich empfehlen. Also Hinae von Uketsu. Ich schreibe die Titel zumindest von den Büchern auch nochmal unten in die Shownotes, dann habt ihr die auch, weil bei dem nächsten Titel weiß ich zum Beispiel nie, wie ich ihn richtig aussprechen soll. Und zwar ist es der Roman Betelgeuse von Barbara Zehmann. Und ja, Betelgeuse, letztendlich wie der merkwürdige Name von Beetlejuice im Film. Nur geht es hier halt um Betelgeuse, den roten Überstern, den roten Riesen im Sternbild von Orion. Und Barbara Zehmann ist Österreicherin. Spinnt jetzt hier so eine wahnsinnig poetische Story rund um eine junge Frau namens Theresa, die in Wien lebt, gemeinsam mit dem Josef. Und sie weiß aber zum Beispiel auch gar nicht so richtig, liebt sie den Josef noch, liebt sie den Josef nicht. Das ist alles irgendwie so ein bisschen kompliziert. Gleichzeitig müssen wir irgendwann auch feststellen, na, Theresa ist selbst so ein bisschen merkwürdig. Die hat wohl schon eine Zeit in der Irrenanstalt verbracht und eigentlich muss sie dafür dann auch irgendwie Pillen nehmen, aber sie tut's dann häufig nicht, wodurch dann so ein bisschen auch natürlich diese Depression und Paranoia hervorkommen, vor allen Dingen, wenn irgendwann auch noch die Ex von Josef plötzlich wieder in Wien auftaucht und es wird alles irgendwie kompliziert und das Ganze ist wirklich einfach nur so ein Treiben lassen durch Wien, durch diesen Lebensalltag von Theresa. Ist jetzt wirklich, ist gar kein Krimi, ist kein Thriller, ist wirklich einfach nur so ein sehr, sehr packendes Drama. Aber was mich fasziniert hat, waren einfach so zwei Dinge. Zum einen schreibt Barbara Zehmann auf so eine schon fast lyrisch-poetische Art und Weise, dass du denkst, okay, ist das hier so ein Gedichtroman wie Puschkins Eugen Onegin? Aber nein, es also ist jetzt nicht, dass ich da irgendwie ständig was reimte oder so, aber die Art und Weise, wie hier einfach auch so die Gedankengänge von der Protagonistin Theresa rübergebracht werden, ist sehr, sehr literarisch. Also es ist wirklich so, du kannst dich da richtig ergötzen in der Art und Weise, wie sie schreibt, wie sie Dinge beschreibt. Das ist unglaublich. Also war wahnsinnig toll und gleichzeitig erschafft sie dabei halt auch so eine Emotionalität, dass es schon wirklich auch schwer zu lesen ist manchmal. Schwer in Hinsicht darauf, dass man so involviert ist und dieses ganze Thema rund um Depression, das Thema Alleinsein und nicht irgendwie so richtig wissen, was ist der Platz im Leben und so, das trifft schon ganz schön hart. Also damit habe ich auch gar nicht gerechnet, als ich diesen Roman in die Hand genommen hatte, aber das ist schon heftig. Also vielleicht, weiß nicht, ich bin aber nicht so Fan von Triggerwarnungen, weil, ja, man muss schon, aber hier könnte es vielleicht tatsächlich irgendwie hilfreich sein zu sagen, ja, also wenn euch so Themen wie Depression und toxische Beziehungen vielleicht ein bisschen zu nahe gehen, dann ist das hier nicht unbedingt euer Roman, aber irgendwo vielleicht auch doch, weil das einfach sehr, sehr gut alles beschreibt und wahnsinnig ehrlich auch damit ist und wirklich unglaublich gut damit umgeht. Also ist ein kleiner, feiner Brocken, der wirklich ans Herz geht, aber auch in die Nieren und aber wie gesagt, kann ich auch wirklich sehr, sehr empfehlen. Und dann habe ich noch einen, über den muss ich auch einfach sprechen, weil den fand ich so faszinierend, und zwar Aufzeichnungen eines Serienmörders von Kim Jung-ha, ein koreanischer Autor. Und das Ganze wurde wohl auch 2017 unter Memoir of a Murderer verfilmt. Und ich habe von einigen Leuten auch schon gehört, dass der Film auch echt gut sein soll. Also ich weiß nicht, ich habe den Film noch nicht gesehen, habe jetzt nur das Buch gelesen. Aber das Buch ist auch ein sehr kurzes. Das habt ihr an einem Wochenende durch, weil es sind irgendwie 150 Seiten und dann war es das auch schon. Aber es geht um Herrn Kim. Und Herr Kim ist mittlerweile irgendwie 70 Jahre alt, war früher Tierarzt und er war früher auch Serienmörder. Und zwar richtig, richtig aktiver Serienmörder, bis er irgendwann, als er 40 war, dann für sich entschied, na okay, ich lasse das jetzt bleiben. Und leider Gottes bekommt Herr Kim jetzt die Diagnose Alzheimer, Demenz. Also er vergisst jetzt mehr und mehr aus seinem Leben. Natürlich, also viele Sachen aus seinem früheren Leben so, da kann er sich noch gut dran erinnern, aber so was vor einer Stunde, was gestern passiert ist, das vergisst er dann sehr und deswegen schreibt er sich halt alles irgendwie auf. Und irgendwann trifft Herr Kim auf einen Typen, von dem er ausgeht, oh, das ist ein Serienkiller. Der ist wie ich, das ist ein Serienkiller. Und dann häufen sich auch die Nachrichten, dass junge Frauen irgendwie ermordet werden. Und Herr Kim ist sich sicher, dieser Typ, den er da getroffen hat, das ist der Killer. Und er muss jetzt alles tun, um diesen Killer dingfest zu machen, weil Herr Kim hat selber eine Tochter und die möchte er natürlich beschützen. Und das Problem ist halt, irgendwann lässt halt sein Gedächtnis nach, er kommt halt einfach nicht mehr so klar und er vergisst Dinge und verwechselt Dinge und es ist unglaublich, wie dieser Roman das halt auch einfach rüberbringt, dass wir seinen eigenen Aufzeichnungen halt einfach nicht trauen können, dass wir da gar nicht wissen, ja shit, hat er das jetzt wirklich so gemacht oder nicht, weil es gibt nur so als kleines Beispiel, geht am Anfang, regt er sich irgendwie auf über den Nachbarshund, dann kommt irgendwann seine Tochter und sagt, du, das ist doch unser Hund. Und dann irgendwie ein paar Tage später fragt er nach seinem Hund und die Tochter sagt, hey, wir haben doch nie einen Hund gehabt. Und dann gibt es irgendwann doch wieder einen Hund. Also super creepy, es hat mich auch so ein bisschen so von der Art und Weise, wie hier das Thema Demenz angegangen wird, an The Father erinnert mit Anthony Hopkins, wo es ja auch um das Thema Demenz geht und wo sie das ja schon fast wie so eine Art Horrorfilm inszenieren, weil das ist natürlich auch Horror. Und hier wird es halt verknüpft mit dieser Angst des Vaters, dass er seine Tochter nicht retten kann, eben wegen dieser Scheißkrankheit. Und er halt alles versucht, um da irgendwie gegenzuwirken. Wirklich unglaublich gut. Vor allem auch spannend geschrieben, weil es sind dann auch immer nur sehr kurze Abschnitte, die halt die Aufzeichnung des Serienmörders widerspiegeln. Und dadurch aber eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr aufregende Geschichte erzählen, die als Buch zumindest wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und weiß nicht, wenn ihr den Film gesehen habt, schreibt gerne auch das mal an leinwandliebe@filmstarts.de. Würde mich mal interessieren, weil, also ich werde ihn auf jeden Fall so oder so gucken, aber bin erstmal so vom Buch angetan, dass ich auch ein bisschen Schiss habe, mir den Film anzugucken. Und damit schließt sich der Kreis halt auch wieder so ein bisschen zu dem, wie wir angefangen haben, nämlich mit The Long Walk, Todesmarsch von Stephen King. Auch da denke ich mir so, ja, also der Roman ist ja auch nicht besonders dick oder so, oder er ist auch schnell gelesen. Und es geht ja am Ende des Tages wirklich nur um Jugendliche, die durch die Gegend wandern und Publikum steht am Straßenrand und die Presse steht da und verfolgt das alles begeistert. Eigentlich, wo du dir denkst, okay, krass, dass sie so lange gebraucht haben, um das überhaupt irgendwie verfilmen zu können. Und jetzt kommt halt dieser Film von Francis Lawrence und ich bin gespannt, weil den Roman mag ich auch wirklich sehr, sehr gerne und hoffe, dass sie es einigermaßen gut hinbekommen, dieser Story auch gerecht zu werden. Aber das werden wir sogar noch dieses Jahr, glaube ich, sehen. Also, und wahrscheinlich werden wir auch noch einen Podcast dazu machen. Ich weiß noch nicht, so weit sind wir in der Podcast-Planung noch nicht. Aber gut, ich glaube, das war es jetzt erstmal von mir. Ich glaube, wir haben auch wieder gut was geschafft hier. Und eine Sache muss ich noch sagen. So wie es im Augenblick aussieht, wird nächste Woche wohl komplett ausfallen. Weil nächste Woche ist irgendwie gar keiner von uns da. Auch ich habe endlich mal Urlaub, bin dann auch erstmal weg. Und deswegen weiß ich noch gar nicht, inwieweit da jetzt noch weitere Pläne sind, ob vielleicht Christoph das hier übernimmt und mal eine Folge mit Björn macht oder so. Keine Ahnung, es kann aber halt auch wirklich sehr, sehr gut sein, dass nächste Woche einfach mal ausfallen muss. Das ist dann auch so, seht es als unsere kleine Vorsommerpause an, weil sonst machen wir das ja eigentlich gar nicht. Aber hier ist uns jetzt die Planung einfach so ein bisschen abhanden gekommen. Deswegen verzeiht es uns, hört einfach nochmal irgendwie eine andere Episode von Leinwandliebe. Wir haben ja mittlerweile auch schon ein paar Podcasts mit Schuss. Kann man immer empfehlen. Müsst ihr auch mal reinhören. Also, ich weiß gar nicht, den letzten zu Catwoman. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir geredet haben. Ich weiß nur, dass wir so gut wie gar nicht über Catwoman gesprochen haben. Aber hey, das ist halt manchmal so. Ich sage jetzt auf jeden Fall erstmal danke, dass ihr auch meinen Labereien hier zugehört habt. Ich hoffe, es war nicht zu anstrengend. Ich hoffe, der Ton war auch einigermaßen in Ordnung. Wie gesagt, ich stecke auch immer noch unter dieser Decke. Langsam wird mein Kopf auch warm und etwas wärmer. Und vielen Dank. Schreibt gerne auch an unsere Mail, wenn ihr mehr von sowas haben wollt. Also wir können auch immer mal wieder so eine Einzelepisode hier mit unterbringen. Das ist überhaupt kein Problem. Schreibt uns aber auch gerne, über welche Filme wir sonst noch irgendwie sprechen sollen. Wir brauchen auch mal wieder einen guten Tipp für Podcast mit Schuss. Also wenn ihr da noch Ideen habt, welche schlechten Blockbuster wir gucken könnten, dann immer her damit. Können wir gut gebrauchen. An dieser Stelle will ich natürlich auch nochmal Grüße rauswerfen an Pascal und an Markus, die jetzt, wie gesagt, auch im wohlverdienten Urlaub sind. Und das ist ja auch genau richtig so. Ich bin dann, wie gesagt, ab nächster Woche im Urlaub. Deswegen wird's wahrscheinlich da nichts geben. Aber vielleicht werdet ihr ja doch noch überrascht. Bleibt einfach dran. Guckt da weiter fröhlich hin bei Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und jetzt sage ich wirklich, danke, danke, danke fürs Zuhören. Danke fürs allgemeine Zuhören bei Leinwandliebe. Es freut uns wirklich immer sehr, wenn wir Post von euch bekommen, wenn wir Feedback von euch bekommen, wenn wir auch einfach mal Lob bekommen, weil in der heutigen Zeit des Internets wird Kritik immer sehr, sehr schnell ausgesprochen, aber Lob viel zu wenig. Deswegen, da freuen wir uns natürlich auch immer mega drüber. Ich sage jetzt danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.